Marco,
Ja.
wie dir vielleicht aufgefallen ist, bin ich manchmal ein wenig chaotisch.
Das ist mir vielleicht schon mal
Also nicht so
aufgefallen.
der organisierteste da draußen. Aber das bringt mich tatsächlich zum Sponsor der heutigen Episode. Der kann mir nämlich extrem helfen, Finanzguru. Weil mit Finanzguru erhalte ich endlich einen perfekten Überblick über all meine Finanzen. Ich kann all meine Konten damit verknüpfen. Egal ob Giro, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse. Alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbearbeitet. Das ist krass wichtig, weil du kennst mich. Du weißt, wie mein Schreibtisch aussieht, oder?
Ich weiß, wie deine Küche aussieht.
Nein, die Küche sieht jetzt ziemlich gut aus, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ja. Gestern nicht, weil ich gekocht habe, aber ich habe danach sehr lange Order gemacht. Einmal mit dem Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an und überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp und rechtssicher über die App gekündigt werden, was ziemlich gut ist, weil ich festgestellt habe, dass ich immer noch in einem Fitnessstudio angemeldet bin, wo ich schon ewig lange nicht mehr hingehe. Ewig lange. Meine Güte, ich habe es letztens mit einem Kumpel. Du bist da auch noch angemeldet? Ja, und du? Ja, wir haben uns mal zusammen angemeldet vor Millionen Jahren. Fuck.
Ja, ich bin auch beim Fitnessstudio. Es kann sein, dass Finanzguru, weil mir die App ja empfiehlt, was ich behalten sollte und was nicht, dass es mir sagen würde, okay, du gehst zu wenig ins Fitnessstudio, du solltest vielleicht deinen Vertrag mal kündigen. Ich habe es nicht vor, aber ich bin gespannt, was Finanzguru mir sagt. Mit Finanzguru Plus bekommt ihr sogar für nur 2,99 € im Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Mit Finanzguru Plus stehen dir großartige Features zur Verfügung wie detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Du behältst die Kontrolle über dein verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Du erhältst intelligente Budgetvorschläge, die dir eine klare Übersicht über Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken und eben unsere Fitnessstudio-Mitgliedschaften bieten. Du kannst dann auch tiefergehende Analysen deines Kaufverhaltens nutzen, um zukünftige Veränderungen zu planen und du verfolgst die Entwicklung deines Vermögens bequem mit dieser App.
Wir haben Code und zwar Nerd, weil wir beide sind ja auch, wenn wir ehrlich sind, wir sind mehr Nerd als Kultur. Könnt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos nutzen, statt nur 7 Tage? Das gilt nur für Neukunden.
Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst die App downloaden, ihr könnt euer Konto damit verknüpfen und auf dem Homescreen auf euer Profil oben rechts klicken, um den Gutscheincode einzugeben. Den Link zu Finanzguru findet ihr in der aktuellen Folge in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Marco,
Ja.
willst du Ninja werden?
I think I can do it. I think I'm gonna be Ninja. Wir sollten unsere Vorgespräche nicht in die Anmoderation mit
Absolut
reinnehmen.
nicht.
Es könnte falsch rüberkommen. Googelt das bitte. Und wenn ich es sage, ist es nicht rassistisch. So.
Ja. Marco stammt von Ninjas.
Ja,
Kennst du diesen Podcast?
ich bin der philippinische Asiate, der mit einem chinesischen Akzent japanischer Ninja sein möchte.
Kennst du den Podcast von, wie heißt der Comedian? Der war früher bei Mad TV, Bobby.
Ich glaube, ich weiß, wie du meinst, aber ich habe den Podcast, kenne den
Der
Podcast
macht
nicht.
das mit seinem besten Freund zusammen und der hat sich die ganze Zeit genervt und im Podcast
Ach
diesen
so,
Ninjas.
daher kenne ich das natürlich.
Das ist so
Ja,
gut.
daher kenne ich das doch.
Der Typ ist super, ich mag den sehr gerne. Der hatte früher auch eine mega witzige Mad-TV-Skit-Reihe, die heißt Average Asian. Kennst du die Average Asians? Oh, ich weiß, dass du das nach dem Podcast gucken wirst, dich totlachen wirst und alle davon suchen wirst, weil das ist eine Skit-Reihe.
Ich versuche jetzt langsam Überleitung zu uns zu finden. Weißt du, in welchem Film der dieses Jahr mitgespielt hat, den wir besprochen haben?
Warte mal, er spielt dieses Jahr in einem Film, mit dem wir besprochen haben.
Ja. Ein sehr auffälliger Cameo mit
Stimmt,
viel
ich habe ihn
Text.
sogar gesehen. Ja, warte, ich muss das jetzt.
Das ist nicht lange her, kommt jetzt im Oktober, im Spooktober auf Blu-ray raus. Und ich werde ihn garantiert nie wiedersehen.
Borderlands.
Ja.
Stimmt. Ja, da in dieser, in
Bah.
diesem, na, das wollte ja eigentlich ein Bordell sein und da gab es nicht immer Nacktheit.
Es ist eigentlich, also sollte das da ein Bordell
Ja,
sein?
da gab es doch sogar
Weiß ich
mit,
gar
ich
nicht
gehe
mehr.
mit dir aufs Zimmer und so.
Ich glaube, im Spiel war das nämlich kein Bordell, es war einfach eine Bar. Und die Besitzerin ist ja lasziv.
Na, die Besitzerin sollte ja dort so eine Art, ich weiß nicht, ob er das, darf er das bei Podcast sagen, Puffmama?
Wir haben gerade in den ersten zwei Sätzen haben wir Schlimmeres gesagt, finde ich.
Okay, ja. Aber du weißt ja, wie seltsam die Zensurregeln sind in. Ich habe gestern übrigens ganz spannenderweise mit unserem geschätzten Kollegen und guten Freund von mir, David Hein, darüber geredet, was man in YouTube-Überschriften packen darf und was nicht. Mhm. Weißt du?
Ja, aber das trifft ja auch eher alles auf YouTube zu. Also es klingt jetzt so, als hätten wir Angst vor der Cancel Culture oder sowas. Nein, es ist tatsächlich so, dass du bestimmte Sachen auf YouTube weder sagen noch schreiben kannst, weil Algorithmus dich dann dafür abstraft.
Ja, oder dein Video eine
Altersbeschränkung kriegt. Ja. Ja, du wirst entmonetarisiert, dein Video kann eine Altersbeschränkung kriegen. Das wäre das Allerschlimmste.
Ja, das ist ganz spannend. Also sage ich zu all da draußen, ihr dürft das Wort Scheiße im Video sagen, aber ihr dürft es nicht in die Überschrift packen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ihr dürft das Wort Fuck und generell diese sexuell anzüglichen Wörter sagen, aber erst nach einer Minute. Ihr dürft das Wort Scheiße auch erst sagen nach einer Minute. Mhm. Ja, und deswegen habe ich ja früher ein Running Gag draus gemacht, als ich doch beim Moviepilot war. Mhm. Da saß ja immer Hardy oder André, die saßen ja immer in der Regie. Und Grüße gehen raus an Hardy und André. André sitzt ja immer noch in der Regie. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich so einen Film hatte, den ich richtig kacke fand, habe ich gesagt, Hardy, schreist du bitte aus der Regie raus, wenn eine Minute vergangen ist? Und dann hat er immer geschrien, das hat man auch im Video gehört, jetzt. Und ich so, boah, war der scheiße. So.
Aber to be fair, es gibt da einen vernünftigen Hintergrund, also nachvollziehbaren Hintergrund dahinter, weil es geht ja um die vorgeschaltete Werbung. Werbepartner möchten halt nicht mit diesen Begriffen assoziiert werden. Und nach der Minute ist die Assoziation nicht mehr da zu dem beworbenen Produkt in der Werbung davor. Und das ist ja das, was man, das ist ja das Geld, das man haben möchte. Ich sehe gerade, dass wer auch immer zuerst hier an dem Rechner, ich bin gerade im Büro in der Tonkabine, siehst du meinen Namen im Bild? Guck mal, wer das zuletzt benutzt
hat. Du bist Tiny Fabi.
Ich bin Tiny Fabi.
Ist das Fabian Douglas?
Nee, ich glaube, das ist Kollege Fabiano von der GameStar gewesen. Der hat sich hier nicht richtig ausgelockt, wenn
warum
ich das
gesehen
habe.
Warum ist der so tiny?
Ich weiß es nicht. Das ist sehr ironisch, weil der ist, glaube ich, 1,80, 1,85, 1,90 vielleicht groß. Also meine Erinnerung ist Fabiano sehr groß. Grüße gehen raus. Aber hier ist der Tiny Fabi. Oder ich bin jetzt Tiny Fabi. Sorry, ich war kurz abgelenkt davon. Aber jetzt haben wir lange ausgeholt. Und wir haben zumindest den Oktober erwähnt. Das ist schon mal das Wichtige. Weil
oh Gott, ich sehe erst jetzt die Überschrift.
Nee, das ist die Zwischenüberschrift. Ich hätte sie gerne in den Titel geschrieben, aber das geht nicht. Also ich weiß nicht, ob es nicht geht, aber ich will es nicht austesten. Das geht nicht?
Nee.
Okay.
Nee, das geht. Ich glaube, dass das jetzt absolut nicht geht.
Das ist jetzt ein Kapitelmarker im Podcast. Ich werde es jetzt extra nicht aussprechen. Könnt ihr jetzt selber nachschauen. Aussprechen, ja, es war jetzt, aber die sollen noch nachgucken, die Leute.
Okay, gut.
Als kleiner Teaser. Das ist jetzt, wie soll ich sagen, es hat die ganze Anmoderation doch noch einen Sinn gehabt.
Ja, weil wir sind immer noch im Spooktober und das ist unser erstes Spooky-Special diesen Monat. Ein zweites ist bereits geplant. Normalerweise, also ich sag dir immer, Marco ist der Brains of the Operation und ich bin auch da. Aber das eine, was ich mir nicht nehmen lasse, ist halt, dass im Oktober irgendwas kommt, was gruselig ist oder Halloweenig ist. Marco sieht sogar bei mir im Hintergrund, wenn deine Internetqualität heute besser ist, die Kürbisse. Mhm. Und wenn du jetzt...
Na gut, der Bildausschnitt lässt es nicht ganz zu. Ich sehe zwei, einen Armschnitt.
Genau, und wenn du jetzt quasi, ich kann die Kamera nicht drehen, weil das ist eine integrierte, mein Wohnzimmer sehen würdest, das ist wirklich schon dekoriert. Und ich habe ich habe letzte Woche wieder einen Scream-Marathon gestartet und wir sind jetzt bei den ersten Vieren, mit denen sind wir durch. Also mit der Wes Craven-Reihe sind wir durch. So, jetzt würde nur noch das Radio Silence Team kommen, die übrigens wieder in den Nachrichten waren. Weil ein Film, den ich dir vor einem Jahr empfohlen hat, wo du meintest, hey, der war ganz gut, das war Ready or Not, der kriegt ein Sequel.
Ja, habe ich auch gesehen. Aber ich habe auch gesehen, dass Leute keins wollen.
Ja, ich verstehe, also ich bin auch skeptisch, weil ich finde, das ist eine sehr in sich geschlossene Geschichte. Man müsste sich schon ein bisschen was aus dem Hintern ziehen, um das weiterzuerzählen. Mhm. wenn du so
im Film oder du nimmst die gleiche Prämisse nochmal.
Ja, aber wie wahrscheinlich, dann wäre es wirklich so eine Die Hard 2 Situation. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass das der gleichen Figur nochmal passiert?
Nee, aber dass andere Leute dasselbe machen. Also nicht mit der gleichen Figur.
Ach so. Ja, aber die gleiche Figur ist ja wieder da. Samara Weaving ist ja wieder.
Ach so, ist das angekündigt.
Samara Weaving ist Hauptfigur erneut.
Ah, okay.
Und das ist dann, der. Ja.
Schwierig, gebe ich dir recht. Aber das passt ganz gut zu dem übergeordneten Thema, weil wir haben zwei Fortsetzungen, über die wir heute reden. Mhm. Und die sind ja eigentlich ganz klassisch, was das angeht. Bei Horror-Franchises macht man ja gerne, die Prämisse bleibt dieselbe, also der Bösewicht, das Monster bleibt dasselbe im Prinzip, mhm, aber die Hauptfiguren wechseln.
Ja, und wir haben einen Fall, wo das nicht zutrifft und einen Fall, wo das zutrifft.
Ich überlege gerade. Einen habe ich ja nicht gesehen.
Und da trifft das nicht zu. Weil es gibt ja unterschiedliche Tropes im Horrorbereich, über die werde ich heute ein bisschen ausführlich reden. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich habe ja mir eine Fun Fact noch gespart. Das hebe ich mir auf für einen anderen Podcast, weil du gesagt hast, du möchtest das lernen im Halloween-Special. Und deswegen, das hast du gesagt. Deswegen werde ich das jetzt nicht machen. Aber hier kann ich mit ein paar Fun Facts kommen zu einer meiner Guilty Pleasure Genres. Nicht Franchises, sondern Genres tatsächlich.
Okay.
Ja.
Also drei Filme, ihr seht es ja eh in der Überschrift, neben dem, was ich nicht reingeschrieben habe, seht ihr ja, welche Filme es sind, deswegen kann ich es noch mal kurz erwähnen. Wir reden über Terrifier 3, den hast aber nur du gesehen.
Ja.
Wir reden über The Substance, der sehr viel Vorschusslorbeeren gekriegt hat und bei dem ich die PV verpasst hatte und das Fantasy Filmfest verpasst hatte. Und ich bin tatsächlich danach einfach ins Kino gegangen, weil ich den jetzt unbedingt sehen wollte, weil ich zu viel Vorschusslorbeeren gesehen und gelesen habe.
Unter anderem von mir.
Unter anderem auch von dir gehört. Mhm. Und wir reden was mal zwei, der diese Woche im Kino gestartet ist und dem ich, glaube ich, auch sehr viel Erfolg bescheinigen würde. Übrigens, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe ja hier, als wir über Joker 2 geredet haben, ich glaube, das war in dem Podcast.
Du hast mich hart belächelt und ich bin wie Art the Clown, ich habe den letzten Lacher.
Ja, das stimmt. Ich habe noch gedacht, niemand interessiert sich für Terrifier 3 und das habe ich ausgerechnet im Joker 2 Podcast gesagt.
Ja, welcher der beiden Clowns ist hier erfolgreich? Ja. So, und nicht nur das, ich sehe das auch auf YouTube. Also ich habe das ja gesehen bei Moviepilot schon, wie mein Terrifier 2 Review brutalst abgegangen ist.
Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich habe es gesehen, wie mein Terrifier 3 Review jetzt auf meinem Kanal abgegangen ist. Mhm. Und ich habe dafür eine Erklärung mehr als es ist blutig tatsächlich. Mhm. Und ich möchte deswegen. Das wird ein spannender Podcast, habe ich das Gefühl, ohne uns jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, weil ich weiß, dass es bestimmte Horrorsachen gibt, die dich ansprechen, wo du auch versiert bist. Und es gibt bestimmte Horrorsachen, wo ich das Gefühl habe, ich komme da ein bisschen mit Fun Facts um die Ecke rum und kann mir auch erklären, warum bestimmte Sachen funktionieren, bestimmte Sachen nicht funktionieren und wie das auch so in der Horror-Community ankommt. So, aber weißt du was? Mhm. Art the Clown ist unterwegs und jagt dich. Ja? Mhm. Du kannst dich vor ihm verstecken, aber kannst du dich auch online vor ihm verstecken? Das ist eine gute Frage, oder? Das bringt uns nämlich erneut zu einem brillanten Übergang von mir. Achtung, Werbung. NordVPN, ein virtuelles privates Netzwerk. Denn wir alle haben einen digitalen Fußabdruck und selbst den wird Art früher oder später ausfindig machen und dich finden. Aber Markus' Lieblingsfeature sorgt dafür, dass dieser kleine, fiese Clown ihn nicht kriegt und nämlich Geoblocking. Richtig, Marco?
Ja, Geoblocking ist das, wofür ich hauptsächlich NordVPN benutze, weil ich habe das sowohl auf meinem PC installiert, als auf meinem MacBook hier direkt vor mir oder auf meinem Handy. Und ich benutze das immer, wenn ich auch ein bisschen meinen Fußabdruck verschleiern will und mich in anderen Ländern aufhalten möchte und dann Dienste und Services genießen will, die ich in Deutschland so nicht kriege. Ein aktuelles Beispiel, das habe ich neulich in meinem James-Bond-Video auch erzählt. Vor 2 Jahren waren die ersten 20 Bond-Filme auf YouTube. Also offiziell und legal. Mhm. Vor 2 Jahren, weil 60 Jahre James Bond. Und das hast du aber in Deutschland nicht mitgekriegt, weil aus lizenzrechtlichen Gründen können sie das halt nicht einfach in Deutschland auf YouTube zeigen, weil damit, keine Ahnung, stehen sie wahrscheinlich den Fernsehsendern auf den Füßen. Und dann ging das nicht. Es ging aber sehr leicht, wenn du einfach NordVPN angeschmissen hast mit 3 Klicks. Und dann konntest du international einfach ganz normal alle 20 Bond-Filme sehen. Und das ist halt nur ein Beispiel. Aber auf YouTube passiert das sehr viel mit dem Geoblocking. Es funktioniert aber auch umgekehrt für eure Dienste, wenn ihr zum Beispiel im Ausland seid und euer deutsches Netflix sehen wollt. Oder umgekehrt, ich bin jetzt hier in Deutschland und will amerikanische Stand-Up-Comedians sehen, die es in Deutschland noch nicht auf Netflix gibt oder auch vielleicht nicht mal in absehbarer Zeit in Deutschland geben wird, ist oft immer noch so. Ein paar der besten Stand-Ups auf Netflix sind weggesperrt in Deutschland und dafür braucht ihr sowas wie NordVPN. Über unseren Code Nerd und Kultur kriegt ihr auf den 2-Jahres-Plan von NordVPN sogar 4 Bonusmonate obendrauf. Dann habt ihr auch insgesamt einen massiven Rabatt bei den 2-Jahres-Paketen. Da gibt es nämlich gerade für Basis Plus und Ultimativ eben einen riesigen Rabatt unter dem Link, den ihr in den Shownotes finden werdet. nordvpn.com/nerdundkultur oder eben unser Gutscheincode nerdundkultur. Es gibt auch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, egal wo ihr gerade seid. Und damit Werbung Ende.
Das hast du ja gerockt, ich konnte ja gar nichts sagen, ja. aber das ist mir mehr als recht, Eve approves this message, so, ich habe Durst und habe nichts mehr zu trinken vor mir stehen.
Das klingt ja alles wie ein Outtake, willst du das drin behalten?
Ja, ich gucke okay. Gerade die ganze Zeit, ob ich hier, nee, ist zu weit weg, ich hole mir jetzt nichts zu trinken.
Ich hab Terrifier 3 als ersten Film notiert, über den wir heute reden.
Jetzt soll ich einen Monolog halten?
Jetzt sollen wir erstmal erklären, was wir angedeutet, glaube ich, nur haben, wegen der Art Clownennacht zuletzt.
Ja, wir haben angedeutet, dass in einer Woche 2 Clownfilme starten. Das eine ist Joker 2, das andere ist Terrifier 3. Und ich habe ein sehr gewagtes, also Retroperspektive überhaupt nicht gewagtes Statement getätigt. Und zwar habe ich behauptet, dass Terrifier 3 extrem viel Hype mit sich bringen wird. Mhm. Wir können darüber reden. Und ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass Terrifier 3 profitabler sein wird als Joker 2. Und das ist absolut der Fall. Das liegt nicht nur am geringeren Budget von Terrifier 3, aber es spielt eine Riesenrolle. Aber es liegt auch daran, wie katastrophal Joker 2 gefloppt ist. Also der ist ja katastrophal gefloppt.
Ja, ja.
Also alles kam halt zusammen. Die Terrifier-Filme generieren, je mehr rauskommen, mehr Hype und Hype. David Howard Thornton und Damien Leone, also David Howard Thornton ist der Typ, der Art the Clown spielt und Damien Leone ist der Regisseur, die verstehen das Social Media Game, die sind beide auch sau sympathisch und gleichzeitig so ein paar Edgelords, die ganz genau wissen, wie sie die Horror-Fan-Community erreichen, gerade die Grindhouse-Horror-Fan-Community. Ich hole mir jetzt ein Wasser, weil sonst kriege ich das nicht durch. Corona.
Noch besser. Da er zwischenzeitlich entfernt hörbare Selbstgespräche führt, werde ich das auch nicht rausschneiden.
So, was hast du gesagt?
Das war kein Wasser.
Das war kein Wasser. Das war Energy Drink. Ja, und wir haben jetzt den dritten Terrifier-Film bekommen rund um Art the Clown. Selbst Leute, die die Filme nicht kennen, das haben die nämlich mittlerweile erreicht, wissen höchstwahrscheinlich, wenn sie auf Social Media unterwegs sind, wie Art the Clown aussieht und was Art the Clown ist. Weil ich glaube, das ist auch das Ziel. Das Ziel ist eine neue Slasher.
Das heißt, ist, also du meinst, dass es eine Horror-Ikone ist. Aber ja, genau. Weiß also ich nämlich nicht.
Einfach wer das ist, wie der ausschaut.
Ja, okay.
Und das, das glaube ich, auch eins der Ziele ist, und zwar eine neue Horror-Slasher-Ikone zu etablieren, was wir sehr lange nicht mehr hatten. Sehr lange. Also, wir sprechen immer noch über Michael Myers, wir sprechen über Jason Voorhees, wir sprechen über Leatherface, wir sprechen über Freddy Krueger.
Ich glaube, die letzte Horror-Ikone, die mir einfallen würde, wäre Jigsaw.
Jigsaw, aber der ist auch schon 24 Jahre
ja,
alt.
Ja, eben. So. Nicht 24, warte mal.
2000 kam der erste Saw-Film in die Kinos, oder 2001.
So früh?
Yeah.
Ich glaube,
ich sag's dir gleich.
Mitte, Ende der Nullerjahre.
Ich sag's dir gleich. So.
2004, Mitte. Immerhin. Ja, aber das ist früher, 2004. Als ich gedacht habe.
Ja, also genau 20 Jahre.
Ja, das ist ja krass.
Ja, ja. Aber selbst Jigsaw ist zwar eine Horror-Ikone, aber ich würde den nicht in einem Atemzug erwähnen mit den klassischen Slashern, weil das ist er ja nicht wirklich. Er ist ja eher so ein Charakter, der da auch so seine eigene Moralvorstellung hat. Das probieren sie immer mehr auszuarbeiten. Aber sowas wie Freddy, Jason, Michael, Leatherface, das hat Eli Roth jetzt auch noch probiert vor einem Jahr mit Thanksgiving. Ich glaube, der hieß John Carver. Und es wird ja jetzt auch ein Sequel geben. Das liegt auch einfach daran, dass Slasher nicht so teuer sind. Und da kann man das gut merken. Ich war ja kein Fan von Thanksgiving. Das Spannende ist, dass Thanksgiving aber hier ein Stichwort ist. Weil Thanksgiving, der Film von Eli Roth, der letztes Jahr rauskam, basiert ja eigentlich auf dem Grindhouse Double Feature von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Death Proof und Planet Terror. Und es gab Fake-Trailer, sowas wie Machete oder auch irgendwann ein echter Film, sogar Teil 2.
Werewolf Women of the SS.
Werewolf Women of the SS von Rob Zombie. Edgar Wright's Don't.
Stimmt.
Und Hobo with a Shotgun ist auch passiert, tatsächlich. Also,
Hobo with a Shotgun in Grindhouse?
Ja, Hobo with a Shotgun ist, je nachdem, welche Blu-ray du hast, manche sind nur auf Planet Terror zu sehen und manche sind nur auf Death Proof zu sehen. Und
ich habe halt das Double Feature gesehen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber nicht.
Und wenn.
Oder doch.
Ja, ja. Hobo with a Shotgun. Ja. Yeah. Das ist, also der ist auch Teil des Grindhouse-Dings gewesen. Und das Spannende ist, Thanksgiving wurde ja quasi, dieser Trailer ist ja ein Grindhouse-Remake von Halloween, ganz klar. Also anstatt Halloween ist es Thanksgiving, jemand rennt rum, killt mit einer Maske an Halloween. Anstatt Halloween-Dekos haben wir halt Thanksgiving-Dekos. Wir haben sogar den POV-Shot eines Michael Myers. Der Film, der jetzt rausgekommen ist, hat aber das total vergessen, weil das ist kein Grindhouse-Film. Das ist ein viel zu polierter, modern aussehender Slasher, der sich dann aber leider zu sehr bei anderen Leuten bedient und deswegen mochte ich den nicht. Also der ist zusammengeklaut aus Scream und ich liebe Scream, aber das ist zugeklaut. Der ist zusammengeklaut ein bisschen aus Freitag der 13. aus irgendeinem Grund. So, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich fand den leider lahm.
Naja, es ist ein Tag.
Ja, nee, aber in Hinsicht von anderen Sachen, die ich nicht spoilern will, ist der geklaut. So.
Okay. Lass mich raten, das Ende.
Ja, der allerletzte Frame des Films ist fucking geklaut. Also so offensichtlich geklaut, dass du echt sagen musst, wow, ihr habt Wasser durch Feuer ersetzt? Ey, so. Und, naja, auf jeden Fall, Terrifier hingegen ist ein echter Grindhouse-Film. Ja?
Okay.
Terrifier ist bewusst Grindhouse. Das so für alle, die mit dem Begriff erstmal überhaupt nichts anfangen können, was möglich ist. Grindhouse-Kino war wie so eine Art Groschenroman als Film. Es bedeutet, du bist früher in eine Vorstellung gegangen und hast ein Double-Feature bekommen. Das waren immer entweder sehr, sehr heftige Horrorfilme, meistens Slasher, Blaxploitation-Filme, Kung-Fu-Filme oder Sachen, die du halt siehst aus dem Horrorbereich und dich danach fragst, hab ich das überhaupt gesehen? Ist das passiert? Weil das war schon so schnell wieder aus dem Kino raus, dass du dich gefragt hast, was ist das? Das sind diese Sachen, wenn du dann später, zumindest war es bei mir so, wenn ich dann mit meinem Bruder und meinem Cousin in der Videothek war und wir so in die weirde Section gegangen sind, da war dann ganz merkwürdige Horror-DVD-Cover, wo wir uns gefragt haben, was ist das? Dieser Film ist passiert. Ja, es war halt sehr spezifisch. Und Terrifier ist die Rückkehr des Grindhouse-Kinos und schafft es gerade in den Mainstream. Art the Clown hatte jetzt, das ist sein vierter Kinoauftritt. Das Ganze begann mit einem Anthology-Film, All Hallows Eve.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Der ist für mich von allen der Film, von den Filmen, der einzig wirklich gruselige.
es ist so ein Anthology-Film, so wie VHS oder so, dass es halt viele verschiedene Kurzfilme sind.
Genau, also es aber eine zusammenhängende Story. Also eigentlich finde ich die Prämisse ziemlich geil. Der ist sehr billig produziert, unfassbar billig. Der wurde halt auf Genrefesten gezeigt. Und da spielt David Howard Thornton noch gar nicht den Clown. Aber es ist auch Damien Leone, der diesen Clown, diesen Charakter erschaffen hat. Da geht es im Grunde darum, es ist Halloween-Abend, was so eine Anspielung ist an Halloween. Und ein Babysitter kümmert sich um zwei Kids, ähnlich wie Laurie Strode. Und die sind gerade nach Hause gekommen vom Trick-or-Treating und finden im Sack neben den Süßigkeiten eine Videokassette, die denen zugespielt wurde. Und die Kids wollen die unbedingt gucken und die werfen die rein. Und was sie da sehen, ist halt fucking verstört. Das sind halt drei spooky Stories, die halt auch wirklich unangenehm sind. Aber was diese drei Stories verbindet, ist Art the Clown. Eine Story ist ihm komplett gewidmet und in den anderen hat er nur Cameos. Und der Film hat ein sehr schockierendes Ende. Und dieser Charakter, der auch in Kurzfilmen von Damien Leone immer wieder ausgearbeitet wurde, hat dann seinen eigenen Film bekommen mit Terrifier. Und ich muss sagen, der erste Terrifier-Film ist wirklich unangenehm. Also, der ist sehr billig produziert, das Schauspiel ist nicht gut. Es ist furchtbar tatsächlich. Aber Damien Leone, das merkt man, ist so ein moderner Tom Savini, wenn dir der Name was sagt. Sagt dir der Name
ja,
Tom Savini?
Ja, natürlich. Ich habe ja From Dusk Till Dawn gesehen.
Genau. Also hier Sex Pistol, aber der ist ja auch einer der brillantesten.
Aus dem Special Effects Bereich.
Genau. Ne? Also Tom Savini war am Start bei Freitag der 13., bei Nightmare on Elm Street, bei wirklich allen geilen Creature-Designs so aus und Ekeleffekten aus den 70ern und 80ern. Das ist so sein Bread and Butter gewesen. Und Damien Leone ist so ein moderner Tom Savini. Und der hat sich dann seinen eigenen Terrifier-Film zusammengebastelt. Es ist der Film, den ich am wenigsten mag von der Reihe.
Den ersten?
Ja. Ja. Der ist sehr billig produziert und der ist halt wirklich unangenehm. Ich finde den wirklich unangenehm. Da gibt es einen Kill, der so schlimm ist. Aber ich finde den nicht wirklich gruselig. Aber was halt im Kopf bleibt, ist dieser verfluchte Clown.
Ja.
Und es war halt ein absoluter Underground-Hit, weswegen Damien Leone im Grunde genommen das doppelte Budget bekommen hat für Terrifier 2. Und der hat dann ein richtiges Kino-Release gekriegt. Und so etwas hat es in der Geschichte der Slasher noch nie gegeben. Der Typ hat das Ding geschrieben, der Typ hat die Special Effects gemacht und der Typ hat das Ding selbst geschnitten. Und ich glaube, das hat er nämlich gelernt, jetzt bei Terrifier 3, dass es nicht schlecht ist, noch mal jemanden über einen Schnitt rüber gucken zu lassen.
Das glaube ich sofort. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ich habe nur eine einzige Szene in meinem Leben von Terrifier gesehen und die hast du mir gezeigt. Das war, glaube ich, Terrifier 2 im Schlafzimmer mit der Frau.
Ja.
Und ich habe dir ja gleich gesagt, das ist nichts für mich. Ich kann mir das nicht angucken. Und es ist nicht, weil es zu eklig ist oder sowas. Es ist die Art, wie es produziert ist, wie es gedreht ist und wie du gerade gesagt hast, wie es geschnitten ist. Ich mag das nicht. Ich kann das nicht. Wenn es noch grindhousiger wäre, ne, mehr, also wenn es wirklich mehr wie Robert Rodriguez wäre, dann würde ich es gucken. Aber so war mir das zu. Obwohl es so billig ist, zu Hochglanz, es ist ja ein ganz komisches Uncanny Valley, in dem sich manche Filme in der Richtung bewegen. Und das ist einfach nichts für mich. Vielleicht ja Terrifier 3, wenn der besser geschnitten ist.
Naja, auf der Schnitt, der Schnitt war vor allem problematisch, weil der Film so aufgeblasen war. Also, das ist ein Slasher, der fast 2,5 Stunden geht.
Ja, Gott.
Also,
oh Gott, da weiß ich nicht mal, wann er zu Ende gehen soll.
Ja, also, das Ding ist, Terrifier 2 ist aber um Meilen besser als Terrifier 1. Um Meilen. Also er macht halt weiter.
Warte mal, welcher geht jetzt 2,5 Stunden? Der zweite oder der erste?
Der zweite.
Der zweite.
Der erste geht nicht mal 90 Minuten. Der erste.
Darf ich ein Foreshadowing auf diesem Podcast machen? Ich finde, die anderen zwei Filme, die wir heute besprechen, gehen auch zu lang.
Ich finde nicht, aber ich verstehe es. Ich finde, alle drei Filme, über die wir heute sprechen, die sind ein bisschen besser gepaced. Und der Terrifier 2 Film hat halt das gemacht, was, glaube ich, immer so ein bisschen das Ziel war. Erstens hat er ein Final Girl etabliert, was ja so ein Trope ist im Slasher-Franchise. Und im besten Falle sind das Final Girls, die am Start bleiben. Also, so wie es einen Antagonisten gibt, das ist Art the Clown, das ist das Gesicht der Reihe, gibt es dann das Final Girl, das sich ihm immer stellen wird. Und das war hier Sienna, die wurde richtig eingeführt in Teil 2, ist auch in Terrifier 3 am Start. Also, das ist so die Laurie Strode, die Sidney Prescott dieser Reihe jetzt. Hat Mythologie angedeutet, die richtig absurd ist. Also richtig absurd. Was hat es mit dem Clown eigentlich auf sich? Wer ist der? Was ist der? Ja, weil normal kann er nicht sein. Also ich rede jetzt nicht von dem Kopf, sondern der kann nicht mal menschlich sein. Was ihm passiert und wie er aus dieser Situation rauskommt, das ist unmenschlich. Also das ist übernatürlich. Und da haben die paar Sachen angedeutet, die ich herrlich, spaßig und trashig fand. Ich hatte damit sehr viel Spaß. Ein Film war mir zu lang. Der dritte ist jetzt draußen und ich finde, der Milioni wird von Film zu Film besser. Ich finde, der Milioni wird von Film zu Film besser, weil das ist ein Weihnachts-Slasher. Das ist auch ein Genre, das es gibt. Also, wo es sehr viele Filme in dieser Sparte gibt und Art the Clown passt da super rein. Ich finde, was diesen Film so besonders macht innerhalb der Reihe ist, sie lernen aus Fehlern, habe ich das Gefühl. Das bedeutet, Art the Clown wurde in Teil 2 das erste Mal, hatte auch lustige Sequenzen, die wirklich fucking lustig waren. Ja, also das heißt, du hast dich gefreut, ihn zu sehen, nicht nur, wenn er metzelt, sondern wenn er halt lustigen Clown-Scheiß macht. Ja. Und dieser Film treibt das auf
die Sag mal ein Beispiel.
Okay, in Terrifier 2 gibt es eine Szene, wo er unserem Final Girl erscheint in einem Halloween-Geschäft, wo sie sich gerade ihr Kostüm zusammenbastelt. Und er steht hinter ihr und nervt sie die ganze Zeit, indem er sich eine von diesen albernen Brillen nach den anderen anzieht und einmal so dasteht und die Hände hochmacht. Einmal hat er so eine Glubschaugenbrille und schüttelt sich damit die ganze Zeit. Einmal so
Jazzhands hast du gerade.
Ja, genau. Einmal hat er so eine Raschel und er nimmt eine Tröte und die nimmt er dann irgendwann im Mund und sagt der Typ, hey, wenn du es im Mund nimmst, musst du dafür zahlen. Und spuckt's aus. Das ist sehr witzig. Das ist wirklich, und der Typ hat ein geiles Comedic Timing. Ich glaube, der muss wirklich sehr viele der Stummfilm-Ära solche Clowns studiert haben für das, was er macht, weil er ist da wirklich lustig. Was sie in Teil 3 damit machen, ist so viel lustiger. Das heißt, du freust dich über die brachialen Slasher-Sequenzen, absolut. Aber ich habe mich genauso gefreut, wenn er einfach rumblödelt. Ich habe mich fast noch mehr gefreut, weil es gab eine Szene in Teil 3, die nicht mal was mit Brutalität zu tun hat, wo ich fast Tränen gelacht habe. Weil er so lustig war in dem Blödsinn, den er macht. Und darfst halt nicht vergessen, Art the Clown ist ein Charakter, der nicht nur nicht redet, er gibt gar kein Geräusch von sich. Das heißt, wenn er lacht, ist es stumm. Er zeigt mit dem Finger auf dich und siehst, er lacht, aber es kommt keine Geräusche aus seinem Mund. Es ist wie ein Stummfilmcharakter, wie so ein Pantomime. Und es gibt eine Szene in Terrifier 3, ich will sie nicht spoilern, aber Leute sprechen über ihn, ohne zu checken, dass er im Zimmer nebenan ist. Und er hört sich dieses Gespräch an und reagiert darauf, ohne sich zu enthüllen. Und wie er mit Körpersprache auf dieses Gespräch reagiert, war für mich so lustig. Das ist für mich eine der lustigsten Szenen dieses Jahr im Kino war. Erst recht, ich war so, das ist immer noch ein Slasher, oder? Weil das ist gerade so lustig, dass ich halte das nicht aus vor Lachen so. Aber ja, der Film ist noch mehr Grindhouse. Du merkst, dass ab Teil 2 haben die auch angefangen, so mit Filmkorn zu arbeiten, mit Retro-Look, mit Synthesizer-Soundtrack, den die moderne Generation wahrscheinlich nur aus Stranger Things kennt, aber der halt auch wirklich so in den 80s war, in sehr vielen John Carpenter-Filmen. Und ja, ich mag es, wie crazy sie werden. Dieser Film hat mich stellenweise an Chuckys Braut erinnert. Gleichzeitig hat er alle Weihnachtsfilm-Tropes, die du dir vorstellen kannst. So.
Mir fällt gerade ein, Chuckys Braut ist, glaube ich, der einzige Chucky-Film, den ich gesehen habe.
Der ist witzig, aber wenn du wirklich all over the top gehen willst und einfach nur noch bizarre Comedy, dann musst du den danach gucken, Chuckys Baby. Also der ist so bescheuert, den habe ich letztens mit meiner Freundin geguckt, weil die den liebt, weil der so campy ist. Der ist ja nur eine Comedy, der ist ja gar nicht mehr Horror. Der ist ja nur lachen, den ganzen Film. So. Und so weit geht Terrifier 3 nicht, weil die heftigen Szenen sind immer noch heftig. Sienna, ich finde ja diese Lauren Rivera, die sie spielt, die ist wirklich eine gute Schauspielerin. Also die haben da echt jemanden gekriegt, die das gut macht. Und der dritte Teil lässt eine Tür auf für ein Sequel, das jetzt auch schon angekündigt wurde.
Ja, und, muss ja nach dem Erfolg.
Und so wie dieser Film endet, sieht es so aus, als wenn dieses Franchise noch so mehr Banane wird, dass ich Bock drauf habe. Weil das ist für mich dann so ein modernes Freitag der 13. Es ist ja, ob man die Freitag der 13. Filme mag oder nicht, es gibt eine der coolsten Dokus, die heißt Crystal Lake Memories. Die ist extrem lang, die lege ich jedem ans Herzen. Und selbst wenn man die Filme nicht mag, das ist eine mega coole Dokumentation zu den Filmen. Ja. Wo du siehst, wie man verrückt werden kann mit einem Franchise, wenn das Franchise an sich gar nicht mal so viel hergibt, weißt du? Ich mag zum Beispiel nicht, wenn du ein Franchise nimmst, das sich eigentlich mal ernst genommen hat und vielleicht sogar spannende Figuren hatte, und dann wird's einfach nur noch albern, wie Fast and the Furious, ja? Aber Freitag der 13. macht das total Sinn, das so zu machen. Und die haben halt nur crazy Ideen gehabt und gesagt, ja, was machen wir als nächstes mit Jason? Schicken wir ihn ins All? Okay, let's go. So. Und das ist eine super coole Doku, wo du auch sehr viel von praktischer Effektarbeit mitkriegst. Und ich fand das super. Und die praktischen Effekte in Teil 3 von Terrifier sind wieder super. David Howard Thornton ist in Bestform. Das ist bisher seine beste Performance als Arthur Clown. Der Film ist nicht so lang wie Teil 2, aber er hat trotzdem ein paar Pacing-Issues, weil die kriegen die Balance noch nicht wirklich hin zwischen, wir haben jetzt Szenen mit Arthur Clown, wo er entweder rumalbert oder rummordet, und wir haben Sienna. Und wenn sich Leute nicht für Sienna interessieren und ihr Drama, dann wird der Film teilweise für die langweilig sein. Sage ich ganz ehrlich. Ich mag die Schauspieler einfach sehr gerne und für mich hat es ganz gut funktioniert. Ich finde, es ist von allen drei Terrifier-Filmen der rundeste Film, weil der erste ist dafür da, um dich einfach nur zu ekeln. Mhm. Der zweite ist dafür da, diese Elemente zu übernehmen, aber gleichzeitig Mythologie, Charakter, in Anführungsstrichen Story zu erzählen. Und der dritte, finde ich, nimmt sich die besten Aspekte aus allem bisher und ist für mich der rundeste Film, ja.
Klare Empfehlung anscheinend. Ich kann dazu ja nicht viel beisteuern, wie man jetzt gehört hat, nach deinem langen Monolog. Außer, dass ich neulich auf Twitter gesehen habe, das kanntest du natürlich schon, aber trotzdem, dass der Dasher, der Arthur Clown spielt, wie heißt er nochmal?
David Howard Thornton.
David Howard Thornton?
Mhm.
Der wurde im gleichen Jahr als Arthur Clown gecastet, indem er auch in mehreren Fanfilmen gecastet wurde als der Joker.
Ja.
Und das ist natürlich eine beißende Ironie, die sich jetzt hier ergibt. Und ich kenne nur die Fotos. Er hat berühmte Panels aus The Killing Joke zum Beispiel nachgestellt als Joker. Und da macht er eine überragende Performance, nur für dieses Foto auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Also der wäre auch ein guter Joker, wenn er nicht Arthur Clown wäre.
Voll, und der hat ja auch total lustig, das Social Media Game ist witzig, wenn die da am Times Square stehen, neben dem gigantischen Poster von Joker Folie à deux, ja, er stimmt. Daneben steht in seinem Clownskostüm und den Kopf schüttelt und dann ist die Caption contemplating to watch an off-Broadway musical. Nah. None of the tunes or the slays, only in Terrifier 3. Mhm. So, also das war sehr witzig, das war wirklich sehr witzig.
Das war vor allem nicht nur einfach ein Poster, das war dieses berühmte Panel, dieses LED-Panel, das um die Ecke geht und mit dem man ja so viel machen kann.
Ja, Times Square.
Ja, am Times Square. Ja, das habe ich auch schon mal live gesehen.
Ich auch.
Das ist sehr beeindruckend, obwohl das einfach nur ein sich bewegendes Plakat sein müsste. Dadurch, dass es um die Ecke geht, kann man da auch so schöne virale Sachen machen, wie dass es aussieht, als würde man reingucken und es wäre, was weiß ich, als würde dann Transformers rausbrechen oder sowas. Mhm. Da haben die ja alles Mögliche dort schon gemacht und ausgerechnet vor dem Ding steht er dann und belächelt quasi Joker Folie à deux und der Erfolg an den Kinokassen hat ihm recht gegeben.
Ja, und das Witzige ist, das ist das Letzte, was ich dir sagen wollte, weil du hast gesagt, spar dir das für den nächsten Podcast auf und sag's nicht.
Okay, was?
Wir hatten ja vor kurzem unser Schurken-Ranking, ne?
Ja, ja.
Und ich hatte Halloween und ich meinte, dass der Darsteller von Michael Myers so ein bisschen Method war und sich vom Cast doch getrennt hat und nicht mit denen Mittagspause gemacht hat, damit er dieses Ominöse beibehält. David Howard Thornton ist genau das Gegenteil. Der blödet mit denen rum, der macht die ganze Zeit nur Quatsch. Die lieben sich alle wie eine Familie, was total verrückt ist, wenn du dir diese Filme anguckst, dass da eigentlich so eine angenehme, lustige Atmosphäre am Set ist. Die sind halt nur am Gackern und am Spaß haben. Und es gab Momente anscheinend beim Dreh, wo die, was man sich nicht denken würde bei diesem Film, wo sie aufhören mussten zu lachen, damit sie jetzt diese ernste, brutale Szene drehen, weißt du? Und für mich ist das...
Wundert mich gar nicht, wundert dich das?
Na, für mich ist es ein schöner Fun-Fact, dass, ja, dass der Psychokiller-Charakter, weil es machen sehr viele, die sagen, ich trenne mich vom Rest und ich muss grusig sein, wenn ich on-screen bin, ist er ja auch ein bisschen, aber dass er und Lauren Laverne zum Beispiel richtig viel rumbroen zusammen, finde ich charmant, finde ich sehr charmant.
Ja. Das auf jeden Fall. Jetzt überlege ich, ob ich eine gute Überleitung habe. Ich habe eigentlich keine. Ich habe ja vorhin schon davon geredet, dass ich Substance wegen den ganzen Vorschusslorbeeren auf jeden Fall gucken musste. Die berühmteste davon ist, also die weitreichendste ist natürlich, dass der in Cannes für das beste Drehbuch gewonnen hat. Und wir reden ja noch von Horrorfilmen. Das ist ja die Frage, die man auch ein bisschen stellen muss. Ist das überhaupt ein Horrorfilm? Ich würde es eindeutig mit ja, es ist halt ein Body-Horror-Film.
Ja,
das
ist ein Body-Horror,
beantworten. Also wer die Fliege für einen Horrorfilm hält, und das ist, es ist halt mindestens ein psychologischer Thriller, aber das ist ja schon streng genommen ein Subgenre des Horrorfilms oder zumindest ein verzahntes Genre, je nachdem, welchen Filmwissenschaftler du fragst. Deswegen ist es tatsächlich einer. Und ich möchte eins vorwegnehmen. Für mich ist das bisher der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe.
Ich gehe weiter. Ich finde es einer der besten Filme des Jahres. Der ist in meinen Top 10.
Deswegen ist er für mich der beste Horrorfilm, den ich bis jetzt gesehen habe, weil er in meinen Top 10 ist, aktuell. Ich bin auch nochmal durchgeguckt. Weißt du, ich glaube, neulich auch im Podcast beschwert, dass dieses Jahr noch gar nicht so viele super Filme sind. Aber da hat mich mein Gedächtnis getäuscht. Ich habe dann nochmal auf Letterboxd nachgeschaut. Ich habe jetzt fast die Top 10 voll mit mindestens 4-Sterne-Filmen.
Krass.
Fast. Also ich glaube, ich habe aber nur einem Film 4,5 gegeben bisher.
Welcher war das?
Dune 2.
Ah ja, okay. Macht Sinn.
Aber ich glaube tatsächlich, auch The Substance hat nicht ganz gereicht für noch höhere Weihen. Aus einem der Gründe, die ich hier schon genannt habe, dass ich ein bisschen zu lang finde für das, was er erzählt. Also gerade in der letzten halben Stunde ist das einer dieser Filme, wo man da auch sitzt, egal wie viel Spaß man da haben kann, man kann da sehr viel Spaß haben in der letzten halben Stunde. Ich muss schon sagen, man sitzt schon da und denkt so, wann hört denn dieser Film jetzt endlich auf? Wir sind da schon die ganze Zeit so gefühlt in den letzten 5 Minuten.
Ich habe das Gefühl, die letzte halbe Stunde ist so eine Make-it-or-break-it-Sache. Weil ich war mit Leuten im Kino, die meinten, die ersten 2 Drittel sind der absolute Hammer.
Finde ich
aber
auch.
Aber dieses Ende. Ja.
Ich finde das Ende nur zu lang. Ich finde das schon cool.
Was ja, aber es gibt auch Leute, die dieses vom Inhalt her stört. Ich finde das Ende so fucking geil. Ich finde das Ende so fucking weird, geil, großartig. Ich lieb's.
Was mich daran erinnert, wir haben noch gar nicht dazu gesagt, wir reden heute natürlich spoilerfrei über alle 3 Filme, weil es halt 3 verschiedene Filme sind und ihr jetzt nicht da durchskippen sollt. Plus, ich behaupte auch... Auch egal wie erfolgreich, auch besonders im Oktober, Horror immer ist, es ist trotzdem zu nischig, als dass ich davon ausgehen könnte, dass ihr jeden dieser Filme gesehen habt, geschweige denn, was ist, wenn du einen einzelnen rauspickst.
Erst recht bei The Substance.
Da darf man nicht spoilern. Guckt euch die Trailer an, der Film ist wirklich so und trotzdem spoilert ihr gar nichts.
Also erst recht The Substance, da verstehe ich. Ich meine, Terrifier 3 und Smile 2 sind jetzt Teile eines weiterführenden Franchises und aber The Substance ist sehr speziell. The Substance ist von all diesen Filmen der nischigste, so mit Abstand. Und ich fand den unfassbar geil. Ich habe sogar Tickets dafür verlost auf meinem Kanal. Hab den 2-mal im Kino gesehen. Das erste Mal, als ich den geschaut habe bei der Presseverführung, habe ich davor bewusst keine Trailer geschaut. Nichts. Ich wusste gar nichts. Mir hat nur David Hein und Schröck, die haben mir je erzählt, die haben The Substance gesehen und fanden den super. Und ich war irgendwie glücklich, dass ich jetzt mal in einen Film reingehe, ohne irgendwas zu wissen. So, ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Ich wusste überhaupt nichts. Und ich muss sagen, ich glaube, dadurch hat er mir noch besser gefallen.
Gut, ich kann halt den Trailer, aber das Coole am Trailer ist, der ist sehr
vage.
Ein Werbespot für Substance. Sehr vage.
Der ist vage.
Und fasst damit auch die Prämisse super zusammen.
Ja.
Es geht um eine alternde Schauspielerin, gespielt von Demi Moore, die an dem Schönheitswahn in L.A. leidet und sich überlegt, diese Substance auszuprobieren, für die sie Werbung sieht, mit der man irgendwie ein anderes Ich erwecken kann, ein jüngeres Ich, ein gut aussehendes Ich. Und mehr will ich gar nicht sagen. Mhm. So, das war's. Mehr darf man nicht erzählen. Es ist sehr schön gesellschaftskritisch. Es geht sehr auf den Schönheitswahn in Hollywood ein. Auch gerade was die Meta eben auch am Ende angeht. Weißt du, egal wie trashig das Ende angehaucht ist, die Message geht nie ganz verloren.
Nö. Aber gleichzeitig, ich finde, ich bin ja jemand, für mich braucht ein Film nicht zwingend eine Message. Aber für mich ist es vor allem wichtig, dass ich will immer, wenn ein Film mit Message haben, aber nicht eine Message mit Film, weißt du? Zum Beispiel Barbie ist für mich bis heute nur so eine Social-Media-Message, wo ein bisschen Film dran klebt. Das ist ein Film, der in der eigenen Logik und den eigenen Regeln, die er erstellt, sich ständig widerspricht, überhaupt keinen Sinn ergibt und damit für mich ehrlich gesagt eines der bescheuertsten und dümmsten Drehbücher ist, dass ich in den letzten 15 Jahren on screen gesehen habe, wirklich. Und The Substance ist das Gegenteil. The Substance ist wirklich ein Film, der erzählt eine spannende eigene Genre-Story, der hat wirklich hammergeile Performances, der hat unglaubliche Effekte. Die Message geht nicht verloren. Ich finde, sie ist aber gleichzeitig nicht holzhammermäßig. Sie ist eher so ein Spiegel der Gesellschaft. Sie beleuchtet nämlich beides. Sie beleuchtet eine kaputte Industrie, die speziell Frauen dazu nötigt, krampfhaft jung zu bleiben.
Ja.
Und ich meine, ich habe mir erst letztens ein Interview angeguckt mit Jennifer Aniston bei Jimmy Kimmel. Ich konnte sie ja nicht wiedererkennen, was sie mit ihrem Gesicht hat machen lassen.
Okay.
Also es ist ganz krass. Also dieses in Würde altern in Hollywood, das ist einfach nicht mehr da. Und ich finde, es teilweise sieht man danach viel gruseliger aus, wenn man sich da so operiert, das ist ganz gruselig.
Der Königsweg in Hollywood scheint ja mittlerweile zu sein, dass du es schaffst, dich so operieren zu lassen, dass es nicht zu krass aussieht.
Genau.
Also Nicole Kidman zum Beispiel hat ja gerade ein neues Karrierehoch, kann man eigentlich sagen.
Ja, ja.
Wenn du überlegst, was Nicole Kidman in den letzten Jahren für wahnsinnige Serien und Filme gemacht hat und sie hat schon sehr früh, glaube ich, damit angefangen, aber sie hat es immer geschafft, diesen Spagat zu gehen, diesen schmalen Grat zu gehen, dass es nicht zu viel ist und dass man als Zuschauer irgendwie davon abgestoßen ist, sondern es akzeptiert oder gar nicht mehr bemerkt vielleicht sogar.
Jennifer Aniston sieht jetzt aus, wie Mickey Rourke damals aussah, als der zurückkam und alle gesagt haben, was hast du mit deinem Gesicht gemacht?
Aber weißt du, das Ding ist, ich will auch gar nicht so sehr über genau dieses Narrativ bedienen, dass wir uns zu viel Gedanken darüber machen. Es geht ja darum, wie du sagst, was es mit den Menschen macht, dass wir uns darüber Gedanken machen.
Ja, und der Film macht das so brillant, weil auf der einen Seite zeigt er diese kaputte Industrie, die vor allem Frauen dazu nötigt, zu verzweifelten Methoden zu greifen. Aber auf der anderen Seite zeigt er halt auch anhand von Demi Moores Charakter ihre Selbstverantwortung. Dass sie immer wieder klargemacht wird, du musst das nicht machen. Willst du weitermachen? Willst du wirklich einen Schritt weitergehen? Mhm. Und obwohl sie schon Sachen erlebt, die sie wachrütteln sollten und sagt, hör auf damit. Mhm. Nee. Es bleibt.
Ja, es ist dann auch eine Allegorie auf Drogensucht, finde ich.
Ja, es ist eine Allegorie auf Drogensucht, absolut, weil Schönheits-OPs werden auch häufig zu Drogen. Also werden ja auch zu der Sucht. Es gibt ja Leute, die sind wirklich süchtig nach Schönheits-OPs. Da merkst du, die hatten jetzt 20, 30 schon davon, ja. Und da muss man sich ja dann halt auch fragen, was ist mit diesen Ärzten los?
Ja, aber auch wie es dargestellt wird, ist auch schon wirklich Suchtverhalten auch.
Also yeah.
Das kannst du auf jede Art von Substanz, nach der man süchtig ist, kann man das auch umwälzen. Und auch das macht der Film super übrigens.
Ja.
Du hast das Make-up angesprochen.
Und übrigens,
ich muss kurz sagen,
auch eine Allegorie für Social-Media-Fame-Geilheit. Mhm. Weißt du? Einfach Fame-Geilheit, wie das eigentlich so ist. Das ist ja auch bewiesen, dass wenn du so und so viele Likes unter einem Insta-Post oder sonst was hast, dass du da wie so einen kleinen Dopaminausschuss kriegst. Und das ist, ich finde, das adressiert der Film alles überraschend brillant. Und ich finde, der Film schafft es, in Szenen eklig zu sein, die per se gar nicht so eklig wären, aber sind super geil eklig inszeniert. Dennis Quaid zum Beispiel sieht man im Trailer, wenn der Schrimms ist. Super eklig. Und was mich auch dazu bringt, alle Performances sind toll. Alle, also es ist wirklich eine Comeback-Performance schlechthin von Demi Moore.
Ja. Sich hier die Seele aus dem Leib spielt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wirklich, die ist großartig. Dennis Quaid hat man noch nie so gesehen. Der hat man noch nie so eklig gesehen. Der war wirklich.
Naja, außer er steht bei einer Trump-Rallye am Mikrofon. Das ist relativ ähnlich. Hast du das mal gesehen?
Ich habe das noch nicht gesehen. Nee.
Er wirkt, als wäre sein Charakter, würde er gerade auf eine Bühne gehen. Es ist wirklich absurd. Es ist absurd, aber egal. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich es mir gerade, weil ich es auf Twitter gesehen habe.
Und Margaret Qualley, ich habe eh mehr und mehr Respekt vor ihr.
Ich finde die fantastisch.
Ja. Was sie so, sie scheint so ein bisschen in die Schiene Anya Taylor-Joy zu gehen, dass sie sehr bedacht Projekte annimmt. Also sie will halt vor allem zeigen, was sie für eine gute Schauspielerin ist und mit was für Prestigeprojekten sie sich assoziiert.
Sie macht halt auch einen coolen Indie-Film nach dem anderen. Ich hab leider den einen verpasst, den sie dieses Jahr gemacht hat mit einem der Coen-Brüder. Wie hieß er nochmal? Irgendwas mit Dolls.
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe sie dieses Jahr...
Aber du weißt, welchen ich meine, oder?
Ja, aber ich habe sie dieses Jahr im neuen Lanthimos-Film gesehen, Kinds of Kindness.
Ah ja, da habe ich sie noch nicht gesehen. Ich bin von ihr schon begeistert. Also, weißt du übrigens, von wem sie die Tochter ist?
Ja, Andie MacDowell.
Andie MacDowell. Und das ist auch deswegen so cool, weil sie spielen ja beide auch als Tochter und Mutter in Maid, in der Netflix-Serie. Hast du die gesehen?
Die habe ich nicht gesehen, ne.
Die ist der Hammer. Die ist der Hammer. Das ist wirklich eine der verstörendsten, also, ja doch, verstörend trifft es eigentlich ganz gut, Serien, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Die guckst du und die macht was mit dir. Also da kommst du nicht unbeschädigt raus. Und das ist eine wahre Geschichte. Das kommt auch dazu. Das ist eine wahre Geschichte und sie spielt eine wahre Person. Und wie sie das spielt, ich glaube, da wurde sie auch für alles, was man sie hätte nominieren können, wurde sie schon nominiert. Also spätestens dann war klar, dass sie eine grandiose Schauspielerin ist, Margaret Qualley. Ich fand sie schon toll, auch nur in kleinen Nebenrollen wie in The Nice Guys, wo sie ja die Frau ist, der sie hinterherjagen die ganze Zeit.
Mhm.
Du guckst gerade so überrascht.
Nee.
Ach so. Ich guck noch mal, wie dieses Dings heißt, weil ich hab einen schönen Interview-Ausschnitt von ihr gesehen, wo sie darüber Witze macht, dass alles, was sie dreht, und dazu gehört auch The Substance, das kann sie nicht ihrer Familie und ihren Freunden zeigen.
Ja, ja.
Die Freunde der Familie. Also da gibt's immer so, wenn der Papa sie anruft, ja, ich gehe jetzt ins Kino und guck mir deinen Film an. Nee, mach's bitte nicht. Dreh um und guck ihn dir nicht an. Du kannst es nicht angucken. Ne? Also es finde ich sehr witzig. Ich guck kurz, wie das Film nochmal heißt. Drive Away Dolls hieß der. Den wollte ich sehen. Den warte ich noch drauf, dass der irgendwo läuft im Stream oder so. Dann werde ich mir den anschauen. Einfach, weil ich auch wissen will, wie Coens alleine funktionieren. Also wenn sie nicht zu zweit sind. Ethan Coen war es.
Ja. Yeah.
Da ist auch, da spielt sie, glaube ich, eine Lesbe und ein Vibrator spielt irgendwann eine Rolle. Das habe ich nur aus einem Interview mitgekriegt. Und auch deswegen hat ihre Mutter gemeint, so, ich kann das nicht meinen Freundinnen zeigen. Irgendwie sowas. Finde ich sehr lustig. Aber beide einfach, wie sie sich gegenseitig an die Wand spielen und jeweils das ownen, die Parts, die sie haben, finde ich fantastisch. Ja. Substance ist schauspielerisch ganz weit oben, wie du gesagt hast, Comeback-Nummer, was das angeht. Eine andere Sache noch, wegen dem Make-up, was du mal angesprochen hast. Ich finde es cool, dass es The Substance auf Cannes das für beste Drehbuch gewonnen hat.
Mhm.
Ich finde aber, bei den Oscars muss der die besten Chancen haben auf beste Make-up.
Definitiv.
Holy fuck.
Also das ohne
Special Frage. Effects Make-up.
Grandios. Also das ist wirklich Cronenberg-Level. Das ist Cronenberg, ja. Edis Prime. Und ich finde ja, Cronenberg hat so ein bisschen seine Magie verloren. Ich habe diesen Crimes of the Future gesehen.
Ich habe den nicht gesehen.
Der ist richtig schlecht.
Okay.
Also der ist einfach nur... Kennst du Filme, wo du das Gefühl hast, da findet sich gerade jemand geil, hat gar nichts auszusagen, findet das aber unfassbar geil, weil es weird ist? So weird, um weird zu sein?
Ja, das ist die Hälfte aller Filme in einem Filmfestival.
Also das ist der Inbegriff von Crimes of the Future. Es wirkt schon fast wie eine Parodie auf einen Cronenberg-Film.
Mhm.
Also es ist so, oh, der ist so nichtsaussagend und verschwendet so einen richtig guten Cast für so eine Grütze.
Ich mochte den Trailer damals sehr, aber dann habe ich so viel Negatives gehört, dass es mich abgeschreckt hat, ins Kino zu gehen. Irgendwann werde ich ihn vielleicht mal nachholen, aber so richtig Lust habe ich auch nicht.
Der hat es auf meine Flop 10 damals geschafft. Ich fand den unfassbar langweilig, unfassbar nichtsaussagend. Er deutet Sachen an, macht aber nie was damit. Mhm. Und es ist so ein Ah, ist ein Scheißfilm. Sorry.
Ich hab noch einen Vergleich für Substance, der mich ein bisschen dazu führt, warum ich finde, dass der Film zu lang geht für das, was er uns erzählt. Ich würde ihn am ehesten vergleichen, anstatt dass wir jetzt über den Inhalt reden, für alle da draußen, die sich überlegen, den zu gucken. Also erstens, guckt den. Das ist einer der krassesten Crowdpleaser auch dieses Jahr. Mhm. Es ist schwer, den zu gucken und dabei nicht also zu erleben, wie ein ganzer Saal mitgeht. Ob es die Body-Horror-Elemente sind oder ob es der Humor ist. Das ist ein Film für die, nicht für die ganze Familie, aber für den ganzen Saal.
Ja, und auch der Score, die Mucke. Weißt du, wie viele Leute danach gesungen haben? Don't you know, pump it up. You've got to pump it up.
Ja, so sieht's halt aus, ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, der Film ist wie eine Black Mirror-Folge. Mhm. Vermischt eigentlich eine super interessante Prämisse mit dunklem Humor, mit Horror-Elementen, mit sehr viel Gesellschaftskritik. Und es funktioniert einfach wie eine richtig gute Black Mirror-Folge. Wenn es ein Black Mirror ist ja diese Anthology-Serie auf Netflix, für die es nicht gesehen haben, da gibt's pro Staffel von 3 bis nur ein paar Folgen, gibt's es jedes Mal. Und das sind alles Anthologie-Folgen, die fühlen sich alle unterschiedlich an, die haben alle unterschiedliche Prämissen. Und das hier könnte locker eine Black Mirror-Folge sein. Und das ist auch ein bisschen das Problem, weil ich kenn's ja von Black Mirror, du hast so eine Prämisse und du schaffst es halt in kürzester Zeit, die perfekt zu erzählen. Und hier ist es halt nicht ganz so, weil dann ist es dann doch zu retardierend an ein paar Stellen. Weil, ich meine, selbst wenn der Film sehr geile Twists und Turns hat, die man nicht immer kommen sieht, in sehr vielen Momenten weißt du aber ganz genau, was der nächste Schritt ist. Dadurch, wie soll ich sagen, sitze ich schon fast unruhig da und denke so, jetzt komm aber mal in die Puschen und erzähl jetzt weiter, weil ich weiß doch jetzt, was als nächstes passiert. Ich weiß, was der nächste Turn ist. Du musst es jetzt nicht ausreizen. So. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, weil die Kamera hier zum Beispiel hat ein hohes Niveau, die Inszenierung, ne, zusammen mit der Musik, zusammen mit der Schauspielerei, wahnsinnig gut. Und oft, ohne dass man irgendetwas aussprechen muss, weißt du einfach, was die Leute denken in dem Film. Du weißt es immer, was die Kamera dir suggeriert, was das Schauspiel dir suggeriert. Wahnsinnig gut. Einer der Filme des Jahres, da sind wir uns einig. Für Substance.
Ja, absolut.
Aber die Frage ist ja auch, sehen wir das in Smile 2 auch so? Wie sehr hat er dich zum Lächeln gebracht?
Sehr. Also ich muss dazu sagen, ich mochte den ersten Smile sehr gerne. Mhm. Ich fand, er hatte eine coole Trailer-Kampagne, also eine coole Marketing-Kampagne. Mhm. Und Parker Finn kam ja auch so wie sehr viele moderne Horrorregisseure aus dem YouTube-Bereich und aus dem Shortfilm-Bereich. Mhm. Und im Gegensatz zu sowas wie Lights Out, was so ein sehr geiler Shortfilm auf YouTube ist und beschissener
Film hab ich nicht geguckt.
Kinofilm ist. Also der Film ist scheiße, der Kurzfilm ist mega.
Ja.
Mit Smile hat's funktioniert. Der hat so ein bisschen was von Scott Derricksons ersten Sinister von der Inszenierung her, ist aber von Inhalt her sehr The Ring meets It Follows für mich gewesen.
Ja, absolut.
The Ring
meets Perfekte Beschreibung.
It Follows. Im letzten Akt hat er mich minimal verloren.
Mich hat er maximal verloren im letzten Akt.
Wenn es da so eine CGI-Kreatur gibt. So. Aber im Gesamten, ich habe den Film mehr als genossen. Ich finde, gerade so was Mainstream-Horror angeht, war das so eine der Überraschungen der letzten Jahre.
Ja, bin ich bei dir.
Und die Schauspielerin hat eine super Performance hingelegt. Und der war halt auch schön creepy und unangenehm. Ich mag's, dass das kein Fun-Horror war. Es war ehrlich unangenehm. Und hat halt auch unangenehme Themen wie Traumaverarbeitung und so weiter mit eingeführt, die dann ganz gut gepasst haben zu dieser merkwürdigen Entität. Als ich den Trailer zu Teil 2 gesehen habe, dachte ich mir, wieso? Wieso kommt dazu ein Sequel, jetzt abgesehen von finanziellen Gründen?
Hä?
Also, ja.
Findest du jetzt? Das hat mich jetzt gar nicht gewundert.
Ja,
Ich habe den ersten gesehen, habe gedacht, das ist ein Franchise-Starter.
Ja, ja, aber ich fand, das hat sich, das war für mich aus wie sowas wie Sinister 2. Weißt du, Sinister 1 ist wirklich guter Horrorfilm, Sinister 2 absoluter Müll. Also wirklich, Sinister 2 ist wirklich straight-to-DVD-Level scheiße. Ja. Und, ich war so, brauchen wir das wirklich?
Niemand braucht es, aber niemand braucht eine Fortsetzung von irgendeinem Horrorfilm. Hat's noch nie gebraucht.
So weit würde ich nicht gehen.
Nee, aber es gibt Filmfortsetzungen, die besser sind. Aber nach keinem Horrorfilm hast du gesagt, das braucht jetzt eine Fortsetzung. Das hat's ja noch nie gegeben.
Geht. Also
wo?
Das
wo? Sag mal einen Horrorfilm, der eine Fortsetzung gebraucht hat.
Scream. Direkt.
Hast du wirklich Scream 1 gesehen, hast gedacht, ich brauche einen zweiten Teil davon?
Ja, allein.
Okay, gebe ich dir. Kann ich jetzt nicht dagegen argumentieren, habe ich nicht gesehen.
Allein, weil da schon eine Metaebene aufgemacht wurde und ich mich gefragt habe, das sind Regeln für einen Horrorfilm, aber macht ihr das auch mit Sequels?
Aber dann ist das eine Beispiel, das dir einfällt, ist natürlich die Parodie auf Horrorfilme, die gleichzeitig eine Parodie auf Horrorfilme ist. Und deswegen macht es total, Saw zum Beispiel nicht. Saw braucht doch keine Fortsetzung.
Ich finde schon.
Also, ich meine, hat 100 Millionen Fortsetzungen gekriegt, aber nach dem ersten Teil dachte ich, das ist ein perfekter Schlusspunkt, mach ja nicht weiter, der zweite war ja noch okay.
Freitag, der 13.
Nee, das braucht doch, also wenn du nur den ersten Film nimmst, hast du nicht gedacht, du brauchst eine Fortsetzung.
Weil absolut, geht das weil nicht. In dem ersten Film wird die ganze Zeit über Jason geredet, ohne dass er wirklich vorkommt, außer in dieser ominösen Szene, wo er aus dem Wasser hüpft. Also deswegen, wer ist Jason eigentlich? Fand ich schon spannend. Michael.
Ja, ich weiß nicht, finde ich nicht.
Also ich finde, es gibt viele Beispiele. Auf jeden Fall war das so der Punkt, der Trailer hat mich gar nicht angesprochen, überraschend, von Smile 2. Deswegen möchte ich an dieser Stelle halt auch sagen, für alle da draußen, die sich so gefühlt haben wie ich und den Trailer gesehen haben, hat euch nicht angesprochen, lasst euch davon nicht täuschen. Der Film ist 10.000 Mal besser als die Trailer-Kampagne. Für mich ist dieser Film eine der Überraschungen des Jahres, weil ich wirklich mit so niedrigen Erwartungen reingegangen bin. Und ich finde Smile 2 in jeder einzelnen Weise besser als Teil 1.
Ich bin bei dir, dass der besser ist als Teil 1. Auch in jeder Weise, ist richtig. Also schauspielerisch, inszenatorisch. Im letzten Akt, der ist aber immer noch nicht super, aber im letzten Akt besser. Ich finde, Trailer hat mich gar nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, ich mochte die Trailer von Teil 2. Ich finde die eigentlich ganz gut gemacht. Und ich finde, sie treffen auch den Ton des Films ganz gut. Verraten nicht zu viel, machen neugierig, haben einen ähnlich guten Schnitt, wie es der Film selber hat. Der ist ja auch toll geschnitten. Yes, abgesehen von den billigen Jumpscares ist der, also das ist
selbst die finde ich nicht, also da muss ich jetzt entgegenhalten. Ich finde, das ist ein Film, der hat ein paar Jumpscares, aber ich finde, sie sind nicht billig. Ich finde, das ist ein Film, der wirklich keine billigen Jumpscares hat.
Nee, ich weiß nicht. Ich finde, wenn der Scare wirklich durch Umschnitt erledigt wird und sich auch so ankündigt, finde ich es sogar billig. Also ankündigt im Sinne von, der Ton deutet das schon an. Du weißt, die Szene muss so aufgelöst werden. Warum das jetzt?
Mich hat jemand angerufen. Ich hab weggedrückt.
Doch dein Handy. Leg doch dein Handy aus. Das sag ich dir jedes Mal. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Interessanter Klingelton auf jeden Fall. Es ist so. Ich weiß nicht, die Trailer haben mich auch nicht abgeschreckt. Ich finde den Film auch noch mal besser. Ich finde ihn halt nicht super viel besser. Aber ich finde auch, der erste hat auch nicht so viel Schwächen, außer der letzte Akt. It Follows und Rings trifft es ganz gut, wie du es gesagt hast. Das ist halt wirklich die Mischung daraus. Vor allem, was ich daraus mitnehme, wie bei It Follows, ist diese lange, stehenbleibende Kamera, die mal mitschwenkt, die wieder zurückgeht, die dann eben oft ohne Umschnitte, es sei denn, es kommt der Jumpscare, funktioniert. Und das liebe ich daran. Und ich finde auch, dass der zweite nochmal so eine Nummer drauf, nochmal so einen Regler nochmal gedreht hat. Also, er hat wahnsinnige One-Shots teilweise.
Ja.
Richtig gut gemacht.
Auch ein richtig geiles Intro. Also die Eröffnungsszene allein ist inszenatorisch der absolute Hammer.
Ja, ist auch so. Und ich will nicht verraten, was von den Sachen, die ich jetzt gleich nenne, in der ersten Szene drinsteckt. Lasst euch überraschen, weil man kapiert erst einen gewissen Punkt, was hier eigentlich passiert. Das ist das eine. Das andere ist sehr schöne symmetrische Bilder, auf die Kubrick neidisch wäre teilweise. Sehr viele Kameratricks, alles, was einem einfällt eigentlich. Zum Beispiel auch eine Kamera von einem Schauspieler schnallen, so als würde er wie in einem Guy Ritchie-Film, wenn er sich bewegt, dass sie so mitgeht. Es gibt sehr schöne Ideen. Es wird sehr viel wie ein Schweigender Lämmer in die Kamera geactet. Ich glaube auch noch mehr als im Teil 1. Teil 1 ist mir nicht so hart aufgefallen. Es passiert da auch. Gerade das berühmte Lächeln, das zu Smile gehört, passiert sehr gerne in die Kamera, ist aber in Teil 2 noch exzessiver. Also es ist wirklich Hannibal Lecter-Style, wie oft da jeder in die Kamera schaut. Und dann ist halt die Frage, ob sie gerade Angst auslösen oder selber Angst zerfressen sind.
Ja.
Das ist sehr unterschiedlich und es ist auch hier wieder toll gespielt. Ich würde sogar sagen, Naomi Scott ist wahnsinnig gut als das Final Girl, ist ja hier falsch, aber als das Opfer. Wahnsinnig gut. Ich habe die ja, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe den Aladdin-Film nämlich auch noch nicht geguckt.
Ich habe Naomi Scott, das war eins meiner ersten Interviews, das ich hier hatte.
Ach.
Ja. Und zwar und war zu, ich hatte ja damals richtig einen Crush auf
die. Ah, ich weiß es, Es war zu Power Rangers?
Yeah. Und ja, fand ich wirklich cool. Sie ist extrem sympathisch, extrem down to earth. Und ich finde, dieser Film hat ihr Schauspiel echt nochmal auf ein nächstes Level gehoben. Mhm. Ich fand wirklich, das war ihre beste Performance bisher.
Das glaube ich jetzt ungesehen, weil ich habe wirklich nichts an. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut auf IMDb. Ich glaube, ich habe nichts gesehen, wo sie hier drin war. Außer diesem Film jetzt. Aber sie ist da wirklich gut und empfiehlt sich auch für mehr. Sie hat aber ein kleines Problem und das sind meine leichten Probleme, die ich mit Smile 2 habe. Zum Beispiel, also gerade in ihrer Rolle, sie spielt im Endeffekt ein Justin Timberlake kurz vor der World Tour. Das ist die Rolle erstmal. Und das ist halt, da fällt es mir schwer, Sympathie mit der Figur zu haben. Nee, weißt du, was ich meine?
Ich sehe das ganz anders. Ich kann da nicht
komplett committen.
Da kann ich dir eigentlich nur widersprechen, weil ich finde, du siehst, dass sie jemand ist, der in dieses Business viel zu früh reingedrückt wurde und sogar von, ja, einer recht drakonischen Mutter.
Ja, wie Justin Timberlake.
Ja, aber dass sie da nicht verstanden wird. Und ich finde, da kann ich sehr viel Empathie aufbauen zu ihr. Also
man kann, ist nicht komplett unempathisch. Das will ich nicht sagen, da bin ich schon bei dir. Aber es ist halt so, ach, die Tour und dieses ganzen Problemchen drumherum. Klar, sie hat noch den Dämon, der auch noch auf ihrer Schulter sitzt, aber ich weiß nicht, das ist nichts, womit ich zu sehr connecten kann. Weißt du, wenn da ein Moment kommt, wo sie ihren persönlichen Assistenten zusammenschreit, da habe ich keinen Bock auf sie, dann denke ich, okay, dann, also auf die Figur, dann bitte geh sterben. So. Auch wenn es aus ihrer Perspektive, weißt du, was ich meine, gerechtfertigt ist. Weil sie ja wahnsinnig wird, weil sie dahin getrieben wird, weil sie, das ist schon der nächste Punkt, ich finde, das ist mir zu sehr Nightmare on Elm Street. Nicht, weil es ist wie Nightmare on Elm Street, also wie die anderen Filme, sondern das Prinzip hat halt ein Problem. Das Prinzip beruht ja darauf, dass jemand Wahnvorstellungen hat. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann überschneidet sich die Wahnvorstellung mit der Realität. Also was passiert und wem es passiert. Wie es passiert, ist halt das, was in der Wahnvorstellung verkehrt gezeigt wird. Das wissen wir schon aus Teil 1. Das ist Prämisse. Das ist die Prämisse dieses Franchises jetzt. Aber wenn du weißt, dass das die Prämisse ist, genau wie bei Nightmare on Elm Street, und du weißt, das sind Träume, dann nimmst du jede Szene so ein bisschen anders wahr, weil so ein bisschen Fallhöhe fehlt. Du weißt, in dieser Szene gehen alle heil raus. Du weißt, da passiert nichts. Und ich finde das sogar auf dem letzten Akt gesehen, als man denkt, dass mehr passiert als passiert. Ich finde, da tut es im letzten Akt sogar richtig weh, dass es eben doch anders ist. Und ich will nicht so viel verraten, aber Twists und Turns gehören zum letzten Akt dazu. Der letzte Akt im ersten Teil war zu sehr geklaut aus The Ring für mich. Das war eh schon eine Prämisse, die nach The Ring klang. Gerade wegen der einen Woche, die man hat, bis man tot ist. Das ist halt schon sehr geklaut. Aber dass sie dann auch noch den letzten Akt quasi geklaut haben, fand ich schon zu viel. Und hier ist es so, damit das nicht nochmal passiert, haben sie sich ein paar Twists und Turns überlegt, die aber sehr vieles einfach komplett ad absurdum führen. Und das hat mich so richtig geärgert. Der Film war in meinem Radar während des Guckens für die ersten zwei Drittel sehr viel besser, als das letzte Drittel für mich gemacht hat. Und dann war ich wirklich ein bisschen raus.
Ich war begeistert vom Ende.
Echt? Ey, das Ende finde ich okay. Das Ende finde ich gut.
Ich war ja so positiv überrascht. Erst recht, mit diesem Ende machen sie auch eine Tür auf, dass sie in eine ganz wilde Richtung gehen können, wenn sie noch einen dritten machen.
Ja, aber dann ist es auch schon wieder, dann kommt die gleiche Fallhöhe wieder. Weil du weißt jetzt haben wir zwei Filme gehabt, wir haben gar nicht über die Prämisse geredet. So, kannst du sie erklären, ohne zu spoilern?
Ja, klar. Also, eine Sache will ich nur sagen und adressieren, weil Leute sich gefragt haben, ist das ein Film, der in irgendeiner Form Teil 1 adressiert? Ja. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Also es ist nicht so, der erste Teil ist nicht passiert und wir erzählen einfach das Gleiche nochmal, ohne auf den ersten Teil irgendwie einzugehen. Das ist nicht der Fall, aber inwiefern das damit das will ich nicht sagen. Es geht um eine Popsängerin, die heißt Sky Riley, gespielt von Naomi Scott, die über Umwegen, so ähnlich wie unsere Hauptfigur im ersten Teil, jemanden trifft, der bereits diese dämonische Entität hat. Das ist ja kein Spoiler mehr, wer den ersten Teil gesehen hat. Deswegen ist es.
Selbst wenn ihr es nicht gesehen habt, das ist im Trailer drin.
Ja, ja.
Ein Fluch, der weitergereicht wird. Wie
genau,
It Follows.
Genau. Oder bei The Ring. Und,
oder bei The Ring.
Und es passiert, dass also sie wird halt Zeuge davon, wie er sich das Leben nimmt und sie davor noch so diabolisch angrinst. Und während sie jetzt eigentlich kurz davor ist, so eine Comeback-Tour zu haben, weil sie halt auch so eine recht traumatische Vergangenheit hatte und ein bisschen weg war aus der Öffentlichkeit, fängt sie jetzt an, überall diese grinsenden Gesichter zu sehen. Und wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, dass das sehr creepy sein kann und dass das so einen Rattenschwanz mit sich bringt mit was passiert hier wirklich, was passiert hier nicht. Und das ist im Grunde genommen die Story.
Ja.
Das ist die Prämisse und, ohne Spoiler.
Ohne Spoiler, aber dass es halt um Wahnvorstellungen geht, das ist auch von Anfang an klar, weil Leute sehen Dinge und andere sehen sie nicht, die mit im Raum sind. Deswegen geht es um Wahnvorstellungen. Und wie gesagt, das ist für mich der Punkt, der nur eingeschränkt funktioniert. Das würde besser funktionieren, wenn der Film knackiger wäre. Weil dann, also, weißt du, eine oder andere Sequenz hätte es, glaube ich, nicht gebraucht oder überhaupt im letzten Akt. Das ist schwer, über den letzten Akt zu reden, ohne ihn zu spoilern. Aber das ist mir zu viel. Ich hab schon genug gesagt dazu. Die Prämisse, die nur eingeschränkt funktioniert, weil irgendwann sitzt du nur noch da, nächstes ist er eingebildet. So, dann fehlt mir einfach die Fallhöhe, wenn ich weiß, da stirbt niemand in dieser Szene. So, und wenn mir selbst das genommen wird im letzten Akt, denke ich so, okay, du wirst mich einfach nur verarschen. Und ich fand, ich will nicht so viel verraten, aber das Ende, da bin ich bei dir, die letzte Szene ist cool und ist auch ein Franchise-Opener, natürlich, weil what else? Das ist jetzt ein Franchise, ist derselbe Regisseur und der schrecklich auch der Autor ist. Also hier schließt sich der Kreis zu Terrifier 3. Es ist derselbe Kameramann, der nochmal besser geworden ist. Der war schon in Teil 1 super. Wenn mir jemand gesagt hätte, der hat auch It Follows gemacht, hätte ich sofort geglaubt. Und der ist in Teil 2 noch besser.
Das Einzige, was man merkt, was ein Gimmick ist, es gibt einen Kameratrick, der ein Gimmick von ihm ist, den macht er immer wieder. Den hat er schon Teil 1 gemacht, und zwar ist kurz die Kamera auf den Kopf stellen.
Ja, das macht er gerne. So, das macht er noch mehr hier.
Ja, und in dem Film ist es manchmal, macht er es umzumachen. Ich meine, manchmal steht es auch für was und manchmal ist das so Subtext. Aber manchmal macht er es umzumachen.
Das ist ein guter Hinweis. Beim ersten Mal, als das macht, denkt man, cool, weil die Welt steht ja für sie jetzt Kopf, es hat sich alles verändert. Und dann passiert es ein zweites und drittes Mal, denkst du, aber hier sagt es doch gar nichts aus, sondern sieht
er
nur gut aus.
Weil er es gern macht.
Ja, so. Hier sieht es doch nur gut aus.
Ja, ja. Aber es ist ein wundervoll gefilmter Horrorfilm. Und was ich so cool finde an dieser heutigen Episode bei Nerd und Kultur, es sind drei Horrorfilme, die wir präsentiert haben, die trotzdem unterschiedlicher nicht sein könnten, die unterschiedliche Zielgruppen im Horrorbereich ansprechen. Und alle drei Beispiele sind für mich auch maßgebend dafür, wie man das eigene Subgenre von der Horrorschiene, in der man sich befindet, aufs nächste Level bringt. Und endlich, also ich sag dir, was ich meine. Terrifier 3 ist ein Film, der
ist ein Slasher.
Ist ein Slasher, aber es ist ein Slasher-Grindhouse-Film, der Grindhouse wirklich in den Mainstream rückt. Und sagt, wir haben eine neue Ikone, wir haben Spaß damit, wir geben euch das Gefühl, das ihr früher hattet, wenn ihr sowas wie die Freitag der 13. Reihe geguckt habt, die auch absurd wurde, aber wir halten uns nicht zurück und wir geben euch diesen wirklich 70er, 80er Schmuddelflair. Haben wir wirklich. The Substance, wir geben euch ein Arthouse-Film mit wundervollem Body-Horror, der aber auch wirklich was zu sagen hat, Hammer-Performances hat, und es ist dieser Elevated-Horror. Ja? Und Smile 2, ähnlich wie Smile 1, gibt dir Mainstream-Horror mit Possession und so weiter, zeigt dir aber, wie gut Mainstream-Horrorfilme aussehen können und dich schocken können, wenn man sich da Mühe gibt hinter der Kamera und mit Performances und mit Skript. Und hat dann etwas, was diese 0815 Spooky Possession Filme alle aussehen lässt wie Müll. Und das sind drei Filme, die die Leute, die auf sowas stehen, glaube ich, total begeistern könnten.
Ja, wobei ich dabei bleibe, dass It Follows sieht auch super aus. Und The Ring von Gore Verbinski immerhin sah auch schon cool aus vor 20 Jahren. Würde man heute auch anders drehen, aber sah saugeil aus vor 20 Jahren.
Ich werde es aber bis heute nicht verstehen, dass Gore Verbinski, den ich ja wirklich mag und der auch krass visuell was auf dem Kasten hat, du, der hat auch Ring 2 gemacht. Ring 2 ist so fucking scheiße. So, also das glaubst du ja nicht.
Er kann auch schlechte Drehbücher verfilmen. Er ist halt kein Autorenfilmer.
Ja, ich weiß, aber ich war die ganze Zeit immer der festen Überzeugung, das hat ein anderer gemacht. Das ist, und dann habe ich das irgendwann, ich so, Nee.
Habe ich dir eigentlich in unserem Promis-Beispiel, habe ich dir gar nicht erzählt, dass ich auch Gore Verbinski schon mal getroffen habe, oder?
Ja, haben wir beide. Wir haben ihn beide getroffen.
Haben wir doch beide? Wegen Cure for Wellness, ne?
Ja.
Ja, genau. Aber wir waren nicht gleichzeitig dort, oder? Nee. Ich war in Hamburg, deswegen.
Ich war in Berlin.
Oder doch Berlin? Oh, sorry, dann war ich in Berlin. Aber wir waren nicht zusammen. Ich war in einem Roundtable-Interview und du in einem Interview.
Aber nur, um dich gerade zu dementieren, ja?
Ja.
Ring 2 von Gore Verbinski hat den gleichen Drehbuchautor, der Ring 1 hat.
Ja, ja, aber es kann ja trotzdem ein schlechtes Drehbuch sein.
Also es ist so, was ist hier falsch gelaufen? Die haben eins zu eins das komplett gleiche Team. Ne?
Ja, schon, aber das ändert ja nichts dran, wenn es kein gutes Drehbuch ist.
Ich weiß,
das
ich
ist
weiß,
jetzt
weiß.
Aber eine Ferndiagnose, weil ich habe die Ring 2 nie gesehen. Weil der hat so viele schlechte Kritiken gekriegt, dass ich mir den gar nicht angeguckt habe.
Der ist richtig scheiße. Also,
weil ich mag den ersten wirklich sehr.
Ich mag den ersten auch total gerne. Ich mag auch das japanische Original.
Das habe ich mir auch nicht angeschaut.
Oh, der ist richtig. Also japanischer Horror ist ja wirklich noch mal so was ganz besonders Atmosphärisches. Die haben wir, also in Japan mit Inszenierung, die haben da sowas. Ich kann da gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, was es ist.
Ich mag koreanischen Horror, der ist schön weird.
Das stimmt.
Ja, egal. Worauf wollt ihr jetzt? Ach ja, welcher von diesen drei Filmen, die ja auch, obwohl sie dasselbe Hauptgenre haben, nicht unterschiedlicher sein könnten, wie du gerade richtig rausgestellt hast, welcher dieser drei wäre denn dein Favorit? Und Anschlussfrage, welcher von den dreien schubst Late Night with the Devil bei dir vom Thron des Jahres?
Du meinst der Horrorfilme?
Ja.
Oh, also The Substance ist für mich ein besserer Film.
Ja.
Und The Substance ist für mich so auch von den drei der klare Gewinner, einfach als reiner Film. Also jetzt nicht nur im Genre. Der ist für mich was krass Besonderes so. Aber das gleichzeitig, es ist lustig, weil The Substance ist für mich der beste Film von denen und auch einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber das ist kein Film, den ich mir jetzt unbedingt in eine Halloween-Playlist reinhauen würde. Das ist jetzt kein Film, den ich so mit der Spooky Oktober-Season in Verbindung bringe. Das wären dann eher Smile 2 und Terrifier 3.
Mhm.
Aber weil Terrifier 3 so krass in die Weihnachtsnummer reingeht, könnte ich mir vorstellen, dass Terrifier 3 im Gegensatz zu Terrifier 2, der sogar an Halloween spielt, ja, dass Terrifier 3 so ein Weihnachts-Nischen-Klassiker wird. Weißt du?
Klassiker? Du guckst den an Weihnachten.
Nee, es gibt ja voll viele Leute, die an Weihnachten auch sowas gucken wie Santa's Sleigh.
Okay, weißt du, ich darf das Maul da nicht zu weit aufreißen. Es gibt ja genug Terrifier-Fans draußen, die werden den halt an Weihnachten.
Nein, aber es gibt halt ein ganzes Genre, das sind Christmas-Slashers. Das ist ein richtiges Genre. Ja. Und Christmas Horror, das ist fast schon noch mal eine Nummer für sich. Mhm. Weil da hast du den Mix aus diesem warmen, schönen und Weihnachtsmusik und Deko und bla 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 und John Hughes und Chris Columbus gepaart mit brachial krassen Sachen. Und es gibt Leute, die sich das jedes Weihnachten geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Terrifier 3 bei Leuten, die sowas immer gucken um die Weihnachtszeit, dass der dort zur Tradition wird. Das kann ich mir vorstellen. Und deswegen habe ich eine Antwort für alles. Substance ist der beste Film von allem. In die Halloween-Playlist würde für mich von den dreien am ehesten Smile 2 gelangen. Mhm. Und Terrifier 3 ist etwas, was ich eher in der Winterzeit gucken würde.
Da er so anders ist als die anderen drei Terrifier-Filme, wie du mich jetzt aufgeklärt hast, aber trotzdem eher der dritte Terrifier ist und er auch sich für eine Jahreszeit anbietet, könnte man sagen, er ist das Äquivalent zu Stirb langsam 3? Müsste er eigentlich heißen Terrifier 3 jetzt erst recht?
With a vengeance. With a vengeance passt sogar, weil der Clown wurde ja so ziemlich besiegt in Teil 2 und kommt zurück. Und ich finde, alle drei Filme waren dieses Jahr mega unterhaltsame Kinoerlebnisse, alle drei.
Lass mich den Podcast jetzt langsam beenden, aber mit einem Ausblick. Wir hatten jetzt 30 Jahre Pulp Fiction.
Pulp Fiction, ja.
Pulp Fiction, sag mal, wir haben noch extra drüber geredet. Pulp Fiction.
Mhm.
Wir haben überlegt, einen Podcast drüber zu machen. Ich will ihn noch nicht versprechen. Wir haben überlegt, nächste Woche zu machen. Aber da springt uns jetzt ein anderer dritter Teil dazwischen, den ich nicht auf dem Schirm hatte, bis die Einladung für die Presseverführung kam. Deswegen werden wir das vielleicht irgendwann machen, aber dann nicht nächste Woche. Genauso wie wir nur noch sehr, sehr, sehr vielleicht irgendwann mal Rings of Power reden. Ich glaube gar nicht mehr. Ich glaube, das hat sich erledigt. Weil wir beide immer noch keinen Bock hatten, die zweite Staffel zu Ende zu schauen. Es wird aber irgendwann passieren, oder? Irgendwann schauen wir es zu Ende. Die Frage ist, ob wir darüber nochmal extra reden. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Über Pinguin werden wir noch reden. Über The Bear werden wahrscheinlich auch nur noch Future Mark und Future Eve reden, habe ich langsam das Gefühl. Aber das wollte ich nur an der Stelle angerissen haben.
Ich will mir übrigens dein Darth Vader-Video angucken.
Danke. Ich hoffe, es gefällt dir.
Ja.
Gerade erst rausgekommen. Passend zu unserem Schurken-Podcast tatsächlich. Aber halt mit einer Woche Verspätung.
Mhm.
Ich bin sehr stolz drauf. Ich glaube, es ist ein schönes Video geworden, ohne jetzt viel zu verraten im Hinblick auf das Ende, glaube ich. Da würde ich leicht melancholisch.
Oh.
Das ist das Schöne daran. Kannst du ja denken, warum ich mir ausgerechnet jetzt ein Darth Vader-Video aus dem Hut gezaubert habe.
James Earl Jones.
So. Ja, eben. Und dann ist es auch ein bisschen melancholisch. Und vielleicht lernst du ja auch noch irgendwas, was ich dir nicht eh schon tausendmal vielleicht erzählt habe, weil wir beide reden ja sehr gerne. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie wir reden und über was wir reden in nächster Zeit, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Was nächste Woche kommt, habe ich ja jetzt schon deutlich angedeutet. Ein dritter Teil, den wir nicht ganz auf dem Schirm hatten, aber den wir reden müssen, glaube ich.
Weißt du, was krass witzig ist?
Ja.
Da habe ich letztens mit meiner Freundin drüber geredet. Sie kam die großartige Idee, wenn die Venom-Filme, ja, die gleichen Untertitel hätten. Ja, ich glaube, das haben wir dir am Telefon erzählt.
Das hast du mir am Telefon erzählt, ja.
Das stimmt einfach, wie die Werner-Filme. Dann, das wäre sogar der Fall gewesen, wenn die in den 80ern rausgekommen wären. Dann hätten die auf Deutsch die gleichen Taglines gehabt wie Werner. So Venom, Let There Be Carnage wäre Venom, das muss kesseln. Weißt
du? Der erste ist natürlich Venom Beinhardt.
Venom Beinhardt. Venom eiskalt. Venom volles Rohr. Leute, druckt T-Shirts dazu. So. Ja.
Ich passe auch ein bisschen zur Trailer-Kampagne. Also sie haben gemerkt, so, der erste war schon auf lustiger gemacht, als man es kennt von Venom. Der zweite Film war dann eiskalt Buddy-Comedy.
Ja, der war auch bewusst. Der erste war ein Unfall-Trash, der zweite war bewusst Trash. Und der dritte probiert zumindest in der Trailer-Kampagne eine Dramatik einzubringen, weil es anscheinend das Ende ist.
Ja, aber das verstehe ich schon wieder nicht.
Das
also,
verstehe
aber
ich
auch ein zu lustig. Also wäre es ein Deadpool letzter Film. Also wäre es ein Deadpool 3 ohne Hugh Jackman. Weißt du, was ich meine?
Ja, yeah.
So ein Abgesang auf sich selbst, das fand ich ganz merkwürdig. Wir hatten die Diskussion schon, hört gerne den Podcast nochmal nach. Ich mag ja den zweiten Venom lieber als den ersten, weil er weiß, was er ist.
Ich mag den zweiten auch mehr als den ersten.
War das schon immer so bei dir? Ich hatte in Erinnerung, dass du den ersten Feuer mehr mochtest.
Nee.
Hat sich das geändert?
Ich fand den ersten immer scheiße, ich fand den zweiten auch scheiße, aber der zweite war beabsichtigt scheiße und der erste war ein Unfall scheiße. So. Venom 1 ist wie Morbius für mich. Mhm. Ja.
Das ist auch.
Tom Hardy ist nur so toll, dass er mehr heraussticht als hier, oh Gott, Jared Leto. Mhm. Honka, honka. Aber Venom 2 hat halt, ja, also ich habe den sogar noch ein zweites Mal geguckt, muss ich jetzt einfach mal gestehen. Und beim zweiten Mal hat er mir ein bisschen besser gefallen. Ich finde den ich finde den halt, ich habe auch ein ganz schönes Essay dazu auf YouTube gefunden von einem meiner Lieblingsfilm-YouTubern. Ich werde nie 100% mit Venom 2 warm werden. Es ist für mich kein guter Film. Es ist für mich auch ein Film, der immer noch ziemlich schlecht ist. Aber er ist definitiv besser als Teil 1. So. Ja.
Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass Andy Serkis auch den dritten macht. Aber wir nehmen jetzt schon unseren Podcast vorweg, merke ich gerade. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hört einfach nächste Woche rein, abonniert uns. Ein besseres Mittel fällt mir dafür gar nicht ein. Und jetzt habe ich kein passendes Schlusswort für diesen Spooktober Devil's Threesome, den wir hier hatten. Hast du ein Schlusswort?
Gott.
Kannst du nicht? Wir zitieren doch so gerne Filme.
Aha.
Und ich würde gerne eines der Monster, über das wir heute geredet haben, einfach als Schlusszitat einbauen. Nämlich, was Art dazu sagen würde.
Okay.
Gut.